Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papst Franziskus schreibt nach dem Brandanschlag in der Kathedrale eine Solidaritätsbekundung an den Kardinal von Managua. Genua bereitet sich auf die Eröffnung der neuen Brücke vor und der Provinzial der neu geschaffenen Jesuitenprovinz von Zentraleuropa spricht sich gegen Nationalismen aus. Das und mehr bei uns in der Sendung heute. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Christine Seuss. Papst Franziskus hat dem Erzbischof von Managua, Kardinal Leopoldo José Brenes, nach dem Brandanschlag auf die Hauptstadtkathedrale eine handschriftliche Solidaritätsbekundung zukommen lassen. Mehr von Anne Preckel.
Lieber Bruder, ich begleite dich in dem Schmerz für diesen vandalischen Akt und bin dir und deinem Volk nahe. Ich bete für euch alle, so die kurze Botschaft des Papstes, die der Kardinal an diesem Sonntag während des Gebetstages infolge des Brandanschlags vom 31. Juli in einem öffentlich ausgestrahlten Video gezeigt und verlesen hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein maskierter Mann in der Blut-Christi-Kapelle eine Molotow-Bombe explodieren lassen. Es handle sich um einen infamen Akt und terroristischen Anschlag, so der Kardinal in seiner Predigt, die über YouTube aus seiner Residenz übertragen wurde. Brenes dankte dem Papst für seine Solidarität, die er nicht nur mit dem persönlichen Schreiben, sondern auch mit einem Gebet während des Angelus am Sonntag bekundet hatte. Es ist schön, die Nähe des Papstes als Bruder und Freund zu spüren, so der Kardinal. Diese Nähe gebe Kraft und ermutigt uns, weiterzugehen, betonte Brenes, bevor er die zahlreichen Solidaritätsbekundungen aufzählte, die er aus der ganzen Welt erhalten habe. Auf der Facebook-Seite der Diözese wurden viele Fotos von Gläubigen publiziert, die in ihren Häusern vor kleinen Altären oder Kreuzen an dem Tag des Schweigens und des Gebetes teilgenommen hatten. In einer Stellungnahme haben unterdessen die Priester und Ordensleute der Kathedrale bekannt gegeben, dass sie in den kommenden Tagen darüber informieren würden, wie die Gläubigen sich am Wiederaufbau der Kapelle beteiligen können.
Und wir blicken nach Italien. In Genua wird an diesem Montagabend, fast exakt 2 Jahre nach dem Einsturz der Brücke, der am 14. August 2018 43 Todesopfer gefordert hatte, die neue Brücke San Giorgio eingeweiht. Ab Mittwoch soll es dann auch für Autos möglich sein, die Brücke zu überqueren. Zu der Einweihungszeremonie werden Italiens Staatschef Giorgio Mattarella und zahlreiche weitere institutionelle Gäste erwartet. Nach dem Erklingen der Italiener Nationalhymne werden die Namen aller 43 bei dem Einsturz ums Leben gekommenen Menschen verlesen, bevor eine Schweigeminute eingelegt wird. Anschließend beginnt die Einweihung mit zahlreichen Ansprachen, dem symbolischen Durchschneiden des Bandes und der Segnung der Brücke, auf der 2 Fahnen wehen werden, die italienische Flagge und eine, auf der das Kreuz des heiligen Georg zu sehen ist, das Symbol Genuas. Eine Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe wird über der Brücke das Georgskreuz in den Himmel zeichnen. Der unter der Brücke liegende Park wird in einem eigenen Sektor mit 43 Bäumen an die Opfer des Einsturzes erinnern. Wie tief die durch den Einsturz gerissenen Wunden immer noch sind, zeigt die Tatsache, dass die Verwandten der Opfer nicht an der Zeremonie teilnehmen werden. Auch der Pfarrer der Pfarrei, auf deren Gebiet die Brücke liegt, wird nicht an der Eröffnung teilnehmen, bestätigte Gianandrea Grosso, der Pfarrer von San Bartolomeo alla Certosa, gegenüber Radio Vatikan. Er verstehe die Entscheidung der Anverwandten nicht, zu der Einweihung zu kommen, da dies ein großer Moment des Schmerzes für sie sein werde. Doch seitens der Pfarrei werde man die etwa 200 Meter entfernt stattfindende Zeremonie mit positiver Geisteshaltung verfolgen, denn die Brücke über dem Fluss Polcevera und den Vierteln San Piedarena und Cornigliano wird die Gemeinschaft Genuas wieder verbinden, so der Geistliche. Sofort nach dem Einsturz sind die Pfarrei und ihre Vereinigungen zu Hilfe gekommen, soweit dies möglich war. Wir haben versucht, den Verwandten der Opfer nahe zu sein und auf die Nöte des Augenblicks zu antworten. Ich habe zu wichtigen Gelegenheiten eine heilige Messe an der Brücke gefeiert, wie an Weihnachten oder Aller Seelen, wo auch Erzbischof Bagnasco unter uns war, um den Menschen nahe zu sein, denen, die ihre Häuser verlassen mussten und denen, die ihre Lieben verloren haben. E anche a coloro che hanno perso i loro cari. Die Eröffnung der neuen Brücke sei insofern als positiv zu bewerten, als die Stadt, die allzu lange mit einer schwierigen Verkehrslage zu kämpfen hatte, endlich wieder eine funktionierende Verbindung erhalte, betont der Priester. Die Trennung habe auch wirtschaftliche Probleme mit sich gebracht. Ich denke an den Handel, an die kleinen Firmen und die Ladenbesitzer. Zwar nehme die Pfarreien nicht an der Eröffnung teil, aber wir werden sicher am 14. August unter der Brücke sein, zum Jahrestag des Einsturzes, wenn die Gemeinde den neuen Park einweihen wird, in dem 43 Bäume in Erinnerung an die Opfer gepflanzt worden sind. Zuerst hatten wir geplant, die Messe in der Kirche zu feiern, aber dann kam vorher die Nachricht von der Einweihung und so haben wir beschlossen, die Messe in den neuen Park Valpolcera zu verlegen. Unter der Brücke ist eine neue Anlage von etwa 50 Hektar entstanden, die mit Sportanlagen, botanischen Gärten und einer sogenannten Green Factory, eine Art Campus der innovativen Firmen zur Verfügung stehen soll, aufwartet. Wir werden dort sein, um für die Opfer zu beten. Wissen Sie, ich glaube, es braucht nicht so viele Ansprachen. Das, was wir Christen leisten müssen, ist es, den Menschen nahe zu sein und zu beten. Themenwechsel. Die Jesuiten in Europa haben eine neue Provinz und damit auch einen neuen Provinzial. Es handelt sich um den bisherigen Provinzial der Jesuiten in Österreich, Pater Bernhard Bögler, der die neue zentraleuropäische Provinz seines Ordens leiten wird. In dieser sind die bisherigen Provinzen von Österreich, Deutschland, Litauen, Lettland und der Schweiz zusammengefasst. Im Gespräch mit dem Kölner Domradio hat Pater Bögler die Bedeutung dieser Zusammenlegung hervorgehoben.
Ignatius dachte nie in Nationen. Ignatius dachte weltweit, sowohl was die Gegenden betraf, wohin er die Leute gesandt hat oder senden wollte, als auch woher die Leute kamen. Und er sah, dass er hat so gedacht, dass diese miteinander sozusagen die Gesellschaft Jesu bringen. Wir treten streng genommen auch nicht in eine Provinz ein, sondern in die Gesellschaft Jesu. Das heißt, bei allem Respekt der Nationalität, der Kultur, der Gegebenheiten vor Ort etc., das ja auch dem Ignatius und uns wichtig ist, bei allem Respekt davor, glaube ich, ist gerade in heutiger Zeit, könnte es ein Signal sein, wenn wir über die Landesgrenzen, über die nationalen Grenzen hinausgehen und vorzeigen, vorleben, dass sozusagen ein weiteres Gebiet und eine weitere Sicht Vorteile hat und dem Christlichen auch mehr entspricht.
In der neuen zentraleuropäischen Provinz werden die bisherigen Provinzen Österreich, Deutschland, Litauen, Lettland und die Schweiz zusammengelegt.
Also ich habe großen Respekt vor der Herausforderung. Ich denke, es ist eine große Aufgabe und gerade die Cura Personale, so wie wir das nennen, also die Sorge um die Mitbrüder, um das Leben, Arbeiten der Mitbrüder ist eben die Hauptaufgabe des Provinzials und bei dieser Anzahl und bei dieser Größe ist das schon eine große Herausforderung, vor der ich stehe.
Als zentraleuropäische Provinz des größten katholischen Männerordens habe auch weltkirchlich Gewicht. Gerade da wir mit Papst Franziskus erstmals einen Jesuiten als Papst haben. Dazu sagt der neue Provinzial, dass er da auch im Vatikan die Stimme der Jesuiten Zentraleuropas erheben wolle und gleichzeitig wolle auch nach innen schauen, um die Gemeinschaften zusammenzubringen.
Ich denke, dass beides wichtig sein wird und ich sehe beides als meine Aufgabe. Natürlich zunächst nach innen in den Orden, aber auch nach außen. Also wir sind ja nicht nur da sozusagen für uns selbst, sondern für die Menschen und im Dienst der Kirche. Und deswegen glaube ich, ist es auch gut, eine Stimme in der Kirche und eine Stimme zur Leitung der Kirche zu sein.
Der Orden respektiere die Kräfte, die ihr zur Verfügung stünden, und zwar sowohl finanziell wie personell.
Aber dass wir in verschiedensten Bereichen präsent, relevant und auch wirksam sind. Und wir haben so ein bisschen gebündelt drei große Bereiche, nämlich Spiritualität, Bildung und Soziales. Und wenn es uns gelingt, uns in diesen Bereichen vielleicht mehr noch zu profilieren, dann glaube ich, dass wir einen Beitrag für die Menschen geben können, aber auch einen Beitrag in der Kirche und für die Kirche.
Hintergrund der Zusammenlegung sei aber auch die abnehmende Zahl von Mitgliedern in verschiedensten Gegenden der Welt. Aber darüber hinaus gehe es auch darum, eine Struktur zu schaffen, die der Sendung diene, so Pater Bürgler. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Einen Nachrichtenüberblick bekommen Sie nun nochmals von Anne Breckel.
Deutschland. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki will Flüchtlinge aus griechischen Lagern in seiner Erzdiözese unterbringen. Wir in der Diözese Köln stehen bereit, um Menschen aufzunehmen, bekräftigte der Erzbischof am Montag. Die Menschen hätten ihre Heimat nicht aufgegeben, weil sie unbedingt nach Deutschland kommen wollten, sondern weil sie es wegen eines fürchterlichen Krieges oder katastrophaler humanitärer Zustände nicht mehr ausgehalten haben. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet war am Sonntag mit Flüchtlingsminister Joachim Stamp nach Griechenland aufgebrochen. In Gesprächen unter anderem mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis soll es um die Flüchtlingssituation, europäische Migrationspolitik, den Schutz der Außengrenzen und eine mögliche Unterstützung durch das deutsche Bundesland gehen. Honduras. Der honduranische Kardinal Oscar Andrés Rodríguez Magariaga hat die Behörden seines Heimatlandes zu Transparenz beim Ankauf von medizinischer Ausrüstung aufgefordert. Es sei in den Medien ständig von Millionen zu lesen, die wegen der Corona-Pandemie ins Gesundheitssystem investiert würden, sagte der Erzbischof von Tegucigalpa laut der Zeitung La Prensa in seiner Sonntagspredigt. Man müsse aber überprüfen, ob dieses Geld auch sinnvoll angelegt und nicht für illegale Bereicherung verwandt werde. Im Großen wie im Kleinen gäbe es eine unverantwortliche Spekulation auf dem Rücken der Armen, kritisierte Rodríguez. Bolivien. In Bolivien rät die katholische Kirche wegen der angespannten innenpolitischen Lage zu Besonnenheit. Wir rufen zu Dialog statt zu Mobilisierungen und angesichts der besorgniserregenden wirtschaftlichen Lage und Arbeitslosigkeit zu einer klaren Politik auf, erklärte der Franziskanerpater Benhur Soto, Beauftragter der bolivianischen Bischofskonferenz, laut dem Portal Opinion. Zuvor hatte der einflussreiche Gewerkschaftsdachverband COB zu einem Generalstreik aus Protest gegen die während der Corona-Pandemie auf den 18. Oktober verschobenen Präsidentschaftswahlen aufgerufen. Der Vorsitzende der Bolivianischen Gesellschaft für Intensivmedizin, Adrian Avila, prognostizierte in der Zeitung Los Tiempos wegen der Corona-Pandemie für die kommenden Wochen katastrophale Zustände im Land. Mehr als 1 Million Bolivianer könnten dann von einer Infektion betroffen sein.
Und wir kehren zurück nach Deutschland, genauer nach Berlin. Dort wurde das Stadtschloss wieder aufgebaut. Um das sogenannte Humboldt-Forum geht es in dieser Folge unserer Sommerserie aus Berlin. Magdalena Thiele sprach mit dem Jesuitenpater Georg Maria Röhrs. Er ist Künstlerseelsorger im Erzbistum Berlin.
Pater Röhrs, wie kommt denn das Kreuz bei den Berliner Katholiken an?
Die Berliner Katholiken werden das sicher sehr positiv aufnehmen. Während ich dazu ein gespaltenes Verhältnis habe, weil ich nämlich das nochmal so als Kulminationspunkt sehe, wie das Verhältnis von Staat und Kirche in der preußischen Zeit im Preußenreich war, nämlich einfach sehr, sehr eng. Dieses sehr enge Verhältnis von protestantischer Kirche und König bzw. später Kaiserreich mit Wilhelm I. und Wilhelm II. Ist für mich als Katholik schlicht und ergreifend zwiespältig, weil ich nämlich natürlich auch um die ganzen Kulturkampfgesetze, die sogenannten Mai-Gesetze weiß. Und als Jesuitenpater werde ich und kann ich nicht begeistert sein über diese Form von Aggression, muss man ja doch sagen, gegen die Katholiken. Und wie gesagt, die Jesuiten wurden des Reiches vertrieben. Und Mein Verständnis von Staat und Kirche ist einfach, so bin ich groß geworden, ich komme vom Niederrhein und da ist schlicht und ergreifend dieses Verständnis, heutzutage die Trennung von Staat und Kirche muss dann ganz selbstverständlich sein.
Das heißt, der geschichtliche Hintergrund spricht eigentlich gegen das Kreuz. Und jetzt aus heutiger Sicht ist nicht jedes Kreuz, was mehr in Berlin ist, ein gutes Kreuz?
So,
um es mal provokativ zu fragen.
Ja, das ist eine sehr gute Begründung. Also die Kunsthistoriker Bredekamp und so weiter dafür sich eingesetzt, dass es wieder wie früher sozusagen als Denkmal wiedererrichtet wird. Das ist die Position jedes Denkmalpflegers. Aber mit der Maßgabe, dass es kein Kreuz sei. Das ist doch ein bisschen merkwürdig. Ich vollende ein Denkmal, setze ein Kreuz drauf und sage als Kunsthistoriker, aber es ist kein christliches Kreuz. Und da kann ich als Theologe natürlich nur sagen, dann bitte kein Kreuz.
Und wieso hat dann die katholische Kirche in Berlin sich nicht gegen das Kreuz ausgesprochen?
Nur oberflächlich betrachtet, dann kann es den christlichen Kirchen gar nichts anhaben. Aber in gewisser Weise ist es halt, wenn man in die Geschichte hineinschaut und heute die Situation anschaut, dann ist es ein Aushöhlen des Symbols. Was bedeutet dieses Kreuz? Es ist das Zeichen, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und hat uns erlöst. Und das ist ein Heilszeichen für uns. Und hier ist es dann tatsächlich dekorativer Schmuck. Ja? Und das ist mir zu wenig. Dazu ist mir das Kreuz zu kostbar. Und das ist der Grund, warum ich sage, nein, dann bitte kein Kreuz an dieser Stelle.
Und zum Schluss unserer Sendung kommen wir noch wie gewohnt in den Sommerwochen zu dem Glaubensvorbild, dessen die katholische Kirche am Tag nach unserer Sendung gedenkt.
4. August, Jean-Marie Vianney. Altar und Beichtstuhl, das war das tägliche Leben dieses heiligen Priesters, des Pfarrers von Ars in Frankreich. Er stammte aus einer armen Bauernfamilie, wuchs auf in den Jahren der Französischen Revolution, ohne regelmäßige Messen, ohne Schulbildung, und davon blieb ihm eine Lernschwäche. Die machte, dass Jean-Marie Vianney nur mit Mühe Priester werden konnte. Sein Mentor hat damals argumentiert, dieser junge Mann ist nicht der Klügste, aber er ist so fromm und gut, dass das alle anderen Schwächen aufwiegt. Und so war's. Priesterweihe 1815. 1815 noch übernimmt er die Pfarrstelle in Ars, einem Dorf bei Lyon. Er war fromm, er war freundlich, er war gütig und langsam sprach es sich herum. Unser neuer Pfarrer, der gibt den Armen alles, was er hat, er isst kaum, dafür betet er die halbe Nacht in der Kirche. Und so kamen nach und nach immer mehr Menschen und ließen sich vom Pfarrer von Ars anstecken mit dem Feuer des Glaubens. Und wie immer, wenn etwas gut ist, zutiefst gut und Gottes Licht durchscheinen lässt, dann zieht das Kreise. Der Pfarrer verbrachte halbe Tage im Beichtstuhl. Oft ab 1 in der Früh, von weit her kamen die Leute, um das Sakrament der Vergebung bei ihm zu empfangen. Er hat sich selbst verschenkt, aufgeopfert, entleert, ein Werkzeug Gottes. Nach Ars pilgern heute noch etliche 100.000 Gläubige pro Jahr. Jean-Marie Vianney ist der Patron der Pfarrer. Sein Gedenktag, der 4. August.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich herzlich Christine Seuss. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.